Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Nur Golf auf meinsportpodcast.de.
Und diese Chance hat Joel Damon genutzt. Der hat sich nämlich durchgesetzt mit minus 12 vor Sam Ryder und Rafael Campos. Die beiden liegen auf dem geteilten zweiten Platz bei diesem Turnier. Aus deutscher Sicht Alex Tschäker, geteilter 43. und Stefan Jäger, der ist geteilter 48. am Schlusstag. Leider noch ein wenig zurückgefallen, hatte schon am Samstag nicht den besten Tag, aber er hatte am Freitag dann, beziehungsweise an der Eröffnungsrunde mit einer 66 gestartet, war da noch relativ weit vorne, konnte er dann am Ende nicht halten. Aber zu Joel Damon, da gibt es einen O-Ton und den hören wir uns an.
I was on cruise control today. It's really hard to win golf tournaments. I knew it was hard, but I can't believe how hard it actually is. I was in control. I felt like I was doing it. My body was just doing other things. Thankfully, I had a couple good up and downs there on 16 and 17, and I don't know how I tapped in that two or three footer there, but thankfully it went in.
Cruise control, das passt ja zum Trip in die Dominikanische Republik.
Ja, kann man so sagen, aber das ist auch wirklich eine gute Beschreibung für dieses Gefühl, wenn du als Golfer die Schlussrunde im Griff hast, wenn du im Fokus bist. Das ist ja das, was er umschreibt, und dass du wirklich so im Tunnel bist und dass du machst irgendwie das, was du machen musst, und wirst nicht wirklich von außen abgelenkt. Das ist das Mindset, was du für so eine Schlussrunde brauchst, und das freut mich sehr, dass das Joel Damon jetzt zu seinem ersten Sieg verholfen hat. Der hat durchaus schon, wie so viele Kollegen auch, aber gekämpft. Die meisten kennen ihn ja aus zweierlei Hinsicht. Zum einen hat ihn Harry Hicks, und der ist nun wahrlich eine Instanz dafür, weil der absolut der wahrscheinlich coolste und lustigste der amerikanischen Golfer zurzeit ist, hat den Harry Hicks in einem Interview nach den lustigsten 5 Kollegen auf der PGA-Tour befragt, auf Rang 2 gehievt. Und weil er einfach so einen trockenen Humor hat und da sehr, sehr beliebt ist, auch im Kollegenkreis, hat man auch an den Gratulationen auf Twitter dann gemerkt, dass die wirklich stapelweise dann einliefen nach dem Turniersieg. Übrigens nur besiegt von seinem eigenen Caddy, Gino. Der muss also wirklich eine Totalmarke sein. Und dieses Gespann, Damon plus sein Caddy, ist aus mehrerlei Hinsicht bemerkenswert. Vor allen Dingen deswegen, weil sich Gino damals entschieden hat, dann Caddy für Joel Damon zu machen auf der PGA-Tour. Obwohl er ein 8 Monate altes Kleinkind zu Hause hatte. Seine Frau hat ihm das irgendwie erlaubt. Keine Ahnung, wie er das hingekriegt hat. Und der ist so der wirklich der totale Buddy, der aber ganz, ganz viel Arbeit investiert, der aber immer schaut, dass es seinem Chef, in Anführungszeichen, seinem guten Freund Joel, dann gut geht. Joel Damon, optisch den meisten von uns bekannt, dass dadurch, dass er so einen Fischerhut, so einen Eimerhut da immer aufhat. Ich dachte immer, das wäre irgend so ein cooles Modestatement, aber ich habe mich schlau gemacht. Das ist tatsächlich so, dass Joel Damon so einen Hut mal gekauft hat in einem Ort, dessen Namen nicht vergessen habe, aber wo ein Golfturnier stattgefunden hat. Und weil er einen Sonnenschutz braucht. Joel Damon hat auch eine Krebserkrankung hinter sich, zwar nicht Hautkrebs, aber ist deswegen auch sehr bedacht darauf, sich zu schützen, und sagt, das sind die einzigen Hüte, die da wirklich Schutz bieten, und hat sich so ein Ding gekauft und war dann mit Tiger Woods auf der Runde bei diesem Turnier. Und dann hat er irgendwie beschlossen, okay, diesen Hut mache ich jetzt zu meinem Markenzeichen. Das ist ihm auch gelungen, weil daran erkennt man ihn todsicher, weil das trägt sonst wirklich keiner auf der Runde. Und die Ergebenheit seines Caddies zeigt sich auch darin, dass da bei diesem Turnier, als dann auf der 18 die Zeremonie losging und mit Fototermin mit Frau und so weiter, ist ihm dieser besagte Fischerhut dann natürlich vom Kopf geweht und auch weiter weggeweht, und sein Caddy ist natürlich hinterher gehechtet. Das war ein sehr beeindruckendes Bild und hat diesen Hut gerettet für seinen Chef. Also es ist ein sehr besonderes Paar und eine unglaublich sympathische Kombination von Golfer und Caddy, und ich glaube, da gibt es praktisch niemanden, der ihm bzw. den beiden diesen Sieg nicht gönnt.
Definitiv. Und der Sieg bringt ihm ja jetzt auch ein bisschen was, nämlich Startberechtigung bei der PGA Championship zum Beispiel, bei der Charles Schwab Challenge und auch beim Memorial. Und nächstes Jahr Century Tournament of Champions ist klar, aber auch The Players Championship. Da darf er dann dank dieses Sieges jetzt auch schon ganz, ganz sicher mitmischen. Also das bringt dann natürlich auch sowas wie Jobsicherheit. So ein Sieg, das thematisieren wir ja immer wieder. 39 von 56 Fairways, 49 von 72 Greens in Regulation, gescrambled bei 18 von 23 Versuchen, da war es erfolgreich, und 107 Putts in der Woche. Das ist jetzt keine überragende Statistik, aber es reicht ja.
Ja, aber es ging auch wirklich darum, durchzukommen sozusagen. Und sein Flight-Kollege Rafa Campos ist auch ein guter Freund von ihm und hat ihn da durchaus in Bedrängnis gebracht und ist dann noch sehr, sehr nahe gerückt. Hatte auch einen Putt tatsächlich, um ins Playoff zu kommen mit ihm zusammen. Hat den aber nicht gemacht und die beiden sind wirklich so gut befreundet, dass Joel Damon, ich meine, der wird sehr froh sein, dass er diesen Sieg hat, aber quasi gesagt hat, ihm tut's leid für Rafa, dass er diesen Part nicht gemacht hat. Er hat sich einfach die Konkurrenz gerade so vom Leib gehalten, aber du gewinnst auch nicht jedes Turnier mit 10 Schlägen Vorsprung oder 5 Schlägen Vorsprung und mit einer brillanten Sonntagsperformance. Das Ding ist einfach nur, die nennen das ja immer Grinding, du musst durchbeißen, du musst wirklich dranbleiben und du musst irgendwie dann deinen Vorsprung verteidigen, und das hat er gemacht. Und nach diesem Sieg fragt kein Mensch mehr, wie der zustande gekommen ist. Der ist aber für ihn jetzt sehr wichtig und den kann er sich jetzt in die Vita schreiben. Und den kann er vor allen Dingen als Motivationsschub für die nächsten Turniere mitnehmen.
Und auch dafür seinen Schritt nach oben oder seinen Weg nach oben weiterzugehen. 2017, da war 176. im FedEx Cup. 2018 schon 80. 2019 55. 2020 38. Ja, jetzt hat er seinen ersten Sieg. Also das Ziel ist klar.
Ja, definitiv. Sollte im Prinzip der Weg nach Atlanta führen, wenn er das jetzt so weitermacht, wie er das im Moment macht. Das ist, ja, also Joel Damon hat über Jahre hinweg, es ist immer schwierig, wenn du 5 Jahre auf der PGA-Tour bist und dann noch nie gewonnen hast. Das haben wir bei x anderen Spielern, auch Spieler, die zum Teil länger auf der PGA-Tour unterwegs sind und nicht gewonnen haben. Aber trotzdem ist dieser allererste PGA-Tour-Sieg ja immer so ein Meilenstein, den du irgendwie mal erledigt haben möchtest. Und er hat es, der war ja nie jetzt weg irgendwie. Also der hatte zwar immer wieder, also mein gut, die Krankheitsgeschichte ist sowieso eine Sache, aber jetzt in den letzten Jahren hat er tatsächlich eine Equipment-Umstellung auch gehabt, die ihn so ein bisschen beeinträchtigt hat, aber er ist dann doch immer gut platziert gewesen. Joel Damon ist sehr, sehr oft in den Ergebnislisten angenehm weit vorne gelegen, aber es hat halt für diesen Sieg nicht gereicht und das ist halt jetzt erledigt und da kann er jetzt befreit aufspielen und vielleicht setzt das ja auch weitere Energien frei.
Werden wir natürlich im Blick haben, was er noch leisten wird in dieser Saison. Also da sind wir dran. Das war jetzt ein sehr, sehr knapper Sieg von Joel Damon mit -1. Ein etwas höherer Sieg, der fiel bei den Damen auf der LPGA Tour. Es war nämlich der 21. Karrieresieg von Inbee Park und die hat sich am Ende durchgesetzt mit einem Vorsprung von 5 Schlägen vor Amy Olsen und Lexi Thompson. Und das Ganze war bei der Kia Classic in Carlsbad in Kalifornien. Inbee Park, die Legende, schraubt weiter an ihrer Legende. Lebende, spielende Legende. Was soll man da sonst noch zu sagen?
Gleiches Muster wie Billy Horschel übrigens, weil sie eigentlich, also es war das erste Turnier, was sie jetzt in diesem Jahr auf der LPGA Tour spielt oder gespielt hat. Und sie ist da auch angereist, eigentlich nur in Anführungszeichen, um sich einzuschwingen, buchstäblich, auf das Major-Turnier der Damen, was nächste Woche kommt, die ANA. Und ja, und dafür, dass sie sich mal so wieder zurückgemeldet hat und mal geguckt hat, wie es läuft, lief es ja dann ganz passabel. Ein Inbee Park hat auch bei diesem Turnier tatsächlich schon mehrere zweite Plätze eingefahren über die Jahre, in den letzten 10 Jahren oder 11, 12 Jahren. Aber hat es noch nicht gewonnen gehabt und das hat sie aber jetzt so eindrucksvoll demonstriert mit 66, 69, 69, 70, diese -14, 5 Schläge vom Rest des Feldes. Das war eine Demonstration und Inbee Park ist ja jetzt also unbestritten natürlich sowieso eine fantastische Spielerin und Hall of Famerin inzwischen und alles, aber Sie hatte auch zwischendurch mit Verletzungen zu kämpfen, auch mit so komischen Verletzungen in Anführungszeichen. Sie hatte eine Daumenverletzung, wo du ja erstmal denkst, naja, das kann doch jetzt nicht so schlimm sein. Ja, ist bei einem Golfer oder einer Golferin durchaus äußerst hinderlich für die Berufsausübung. Und das war immer nicht so ganz klar, was da jetzt genau los war. Und das hat sie aber offensichtlich da eine Zeit lang echt ein bisschen rausgenommen und zurückgeworfen. Und sie ist aber da jederzeit in der Lage, wenn die dann wieder auftaucht, mal hier ein Major zu gewinnen oder dann eben hier ein Turnier zu gewinnen. Und wenn sie jetzt diese Verletzung wirklich mal endgültig alles lange Zeit überwunden hat, denke ich, dass die dann eine ganz tragende Rolle auf der LPGA-Tour spielen wird dieses Jahr. Mhm. Und ja, also es war eine Demonstration, die hat da gespielt wie am Schnürchen. Also es war wirklich toll. Und so ein Feld, was da unterwegs war, das ist ja wirklich das Who's Who des Golfsports. Das war jetzt nicht irgendein komisches Turnier, wo nur ein paar Leute am Start sind. Und sie hat ja alle auf Distanz gehalten. Liegt 8 Schläge zum Beispiel vor Stacey Lewis und Danielle Kang. Nicht zu erwähnen natürlich die beiden auf dem geteilten 2. Platz, Olsen und Thompson, die du eh schon gesagt hattest, oder auch Yindong Ko auf einem 4. Platz. Also da waren wirklich alle großen Namen mit dabei, auch mit vorne dabei. Mhm. Und sie ist da trotzdem irgendwie so ein bisschen in der eigenen Liga unterwegs.
Mhm. Und das auch noch wire to wire, denn sie hat jede Runde für sich, oder beziehungsweise nach jeder Runde vorne gelegen und auch noch alleine vorne gelegen. Das hatte sie in ihrer Karriere, wo sie eben schon einiges erlebt hatte, auch noch nie.
Ja, also eine Demonstration. Einfach, ja. Kann man nicht anders sagen. Wirklich ganz, ganz großartig gemacht. Und konnte sie sich auch das Bogey an der 18 dann leisten. Also das war so vielleicht so ein kleiner Mini-Mini-Mini-Makel aus ihrer Sicht. Aber
schlecht.
Also ja, jammern auf allerhöchstem Niveau. Ja, aber ich meine, also das war tatsächlich dann nur noch, ach Mist, ich gewinne nicht mit 6 Schlägen Vorsprung, sondern nur mit 5. Also das hat sie natürlich nicht gesagt, aber das war so, was man so von außen gedacht hat. Nee, tolle Demonstration und wird jetzt interessant werden, was nächste Woche dann bei dem Damen-Major passiert, bei der INA, die da stattfindet. Und Inbee Park zumindest scheint in Schwung zu sein.
Sie braucht jetzt nur noch 4 Turniersiege, um die Bestmarke für koreanische Spielerinnen zu knacken. Siri Park, die hatte das ja mal aufgestellt mit 25 Siegen auf der LPGA-Tour. Dann wäre sie auch zu Hause dann die ganz, ganz große Legende Inbee Park. Aber wollen ihre Verdienste schon mal nicht schmälern fürs Koreanische, fürs Weltgolf. Das ist schon richtig, richtig gut. Eine, die auch noch durchaus, oder wo wir zumindest dachten, nach 2 Runden, die vorne mitmischen würde können, Sofia Popov. Das hat sich am Wochenende dann leider nicht bestätigt. 2x68 zum Start, aber am Wochenende,
Ja, schade, super schade. Moving Day leider in die falsche Richtung ausgelegt. Ja, keine Ahnung, was da los war. Da war eine 76 am Samstag natürlich sehr, sehr hinderlich. Die lag super platziert und da, also die ersten beiden Tage in den 60ern war schon deutlich besser als praktisch der komplette Rest des Feldes. Also nur in Inbee Park hatte an den ersten beiden Tagen ebenso auch unter der 70 gespielt. Und ja, und dann kam irgendwie die 78 des Samstages und das hat keine Ahnung, was da war. Ich habe es jetzt auch nicht sehen können, aber da hat sie einfach zu viele Bogies gespielt, hat dann den ganzen Tag nur ein einziges Birdie spielen können und hat sich damit echt nach hinten katapultiert. Und wie du schon gesagt hast, die ersten beiden Runden liefen halt einfach super. Und da mit minus 8 dann in den Samstag zu gehen und mit minus 4 wieder raus, ist dann schade. Und am Sonntag war dann auch so ein bisschen die Luft raus und sie hat dann tatsächlich auch nochmal über Par gespielt, weil sie nur ein einziges Bogey neben 17 Pars sonst spielen konnte. Da hat sie dann irgendwie versucht, das noch zusammenzuhalten. Aber ich meine, es ist immer noch ein 21. Platz. Das ist jetzt also wahrlich nicht schlecht, aber es ist halt schade, dass dieser eine krasse Ausfalltag dabei war und auch am Samstag ging es halt wirklich tiefer zu scoren. Also das ist es nicht so, dass da alle signifikant höhere Ergebnisse gehabt hätten. Die Top 4 sind alle in den 60ern und auch sonst ist es, also da weiter vorne unter den Top 20 ist es die mit Abstand höchste Runde, die sie da geschossen hat mit der 76. Also lief leider gar nicht gut.
Aber sie hat immerhin den Cut geschafft, das kann man von Sandra Gahl und Caroline Masson nicht behaupten. So, und damit machen wir den Deckel drauf für die heutige Sendung hier bei nurgolf auf meinsportpodcast.de. Nächste Woche gibt es die Valero Texas Open, die werden ausgespielt. Auf der European Tour ist dann erstmal Pause, da geht es erst mit dem Masters weiter. Wir sagen danke für heute, für euer Interesse und bleibt uns gewogen hier bei nurgolf auf meinsportpodcast.de. Desiree, auch dir vielen Dank.
Sehr gerne.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehung.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt. Herzlich willkommen bei Nurgolf auf meinsportpodcast.de. Der 21. Karrieresieg von Inbi Park in Erdrutschmanier auf der LPGA-Tour, der beschäftigt uns heute. Genauso wie der schwarze Tag von Sophia Popov, der Premierensieg von Sophie Hausmann wird thematisiert. Und genauso der WGC-Erstlingserfolg von Billy Horschel und natürlich auch der Premierensieg von Joel Damon. All das werden wir heute uns angucken. Und der Sieg von Billy Horschel, der kommt noch unter ganz besonderen Bedingungen zustande. Nämlich, er ist ohne Erwartung und quasi ohne Vorbereitung nach Texas gereist. Das ist also unser Spannungsfeld, beziehungsweise das Spannungsfeld, in dem unsere Themen heute liegen. Bei mir natürlich unsere Expertin Desiree Wolf. Hallo Desiree.
Hallo Malte.
Bevor wir uns den großen Touren PGA und LPGA Tour zuwenden, lass uns noch einen kurzen Abstecher auf die Symetra Tour machen, denn dort hat Sophie Hausmann ihren ersten Titel gewonnen bei der IOA Championship in Beaumont in Kalifornien. Da hat sie sich am Ende durchgesetzt und 3 Schläge Vorsprung auf die Konkurrenz gehabt. Im Saisonranking steht sie damit nun auf Platz 2 und die ersten 10 des Saisonrankings der Symetra Tour, die bekommen ja das Ticket für die LPGA Tour. Sieht also gut aus mit dem Aufstieg für Sophie Hausmann. Und ohnehin war es aus deutscher Sicht bei dem Turnier ganz okay, denn Isi Gabser, die wurde geteilte 5. und Esther Henseleit immerhin noch geteilte 34. Kann sich sehen lassen.
Das ist doch mal ein richtig gutes Ergebnis von den Damen. Und also Sophie Hausmann ist ja schon längere Zeit da jetzt unterwegs, also nicht längere Zeit im Sinne von sehr lange, aber ist immer wieder durch gute Platzierungen aufgefallen. Und der Weg in die LPGA führt nun mal über die zweite Bundesliga, wie ich es immer gerne nenne, über die Symetra Tour. Und wenn sie sich da über diese Top-10-Plätze qualifizieren könnte, wäre das natürlich ein toller Zuwachs zu den Damen, die wir bereits schon auf der LPGA-Tour haben.
Genau. Sophie Hausmann letzte Woche ja auch schon unter den Top 10 gewesen, insgesamt jetzt seit im zweiten Jahr auf der Symetra Tour unterwegs, offenbar nicht mehr lange. Wir haben es natürlich für euch im Blick und blicken jetzt auf das große Turnier dieser Woche bei den Herren, auf das WGC in Austin, Texas, World Golf Championships, Dell Technologies Matchplay. Und damit wisst ihr schon, worum es ging, um Matchplay und damit um, ja, vielleicht die spannendste Entscheidungsfindung im Golfsport.
Ja, das ist einfach immer wieder, ja, also ich mag es einfach lieber als Zählspiel. Also lieber, es ist auch blöd gesagt, aber das ist so ein super Format und das ist so spannend. Es gibt zwar immer noch die Kritik von manchen Golfsportfreunden an den Round-Robin-Runden. Also wir haben ja praktisch Vorrunden-Matches mit Vierergruppen, wo sich dann entsprechend nur einer durchsetzt. Dabei ist es aber schon irgendwie spannend, dass wir, ich habe gar nicht mitgezählt, also mindestens 8 Mini-Playoffs hatten, um das Weiterkommen aus den Round-Robin-Runden. Ich glaube, es waren sogar 10 oder so. Also es gab unglaublich viele ganz, ganz enge Gruppen, wo dann nochmal die 2 Erstplatzierten dann raus mussten auf den Platz und sich dann nochmal miteinander messen mussten, um das Weiterkommen. Und also das war schon spannend an sich. Und dann hast du das eigentliche K.O.-Matchplay dann ab dem Achtelfinale. Und das, ja, es entspricht einfach so gar nicht dem Mindset oder auch dem Ablauf des Zählspiels. Da geht es nicht um den Long Run über mehrere Tage. Ich meine, gut, letztendlich ist es ein Long Run von Mittwoch bis Sonntag. Also für die Sieger, die haben da richtig viel Golf gespielt in der Zeit. Aber es ist dann doch immer der Moment der Stunde gegen den Gegner im jeweiligen Matchplay-Format. Und da gibt es so viele Entwicklungen, die ja nicht vorhersehbar sind, dass jemand zurückliegt und du denkst, gut, okay, das Ding ist gelaufen und dann kommt jemand mit einem riesen Rückstand noch zurück und entscheidet das vielleicht sogar für sich, obwohl das da so phasenweise überhaupt nicht danach ausgesehen hat. Also gibt's wirklich ganz, ganz viele Situationen und Ergebnisse, die da toll sind. Und auch in den Entscheidungsmatches ging es natürlich ein paar Mal ins Playoff. Und allein die Tatsache, dass wir ein Playoff zwischen Sergio García und Lee Westwood sehen und Sergio García dann einfach mal flockigen Ass spielt, wo Lee Westwood dann einfach nur daneben steht und sagt, ja gut, okay, da kann ich jetzt natürlich auch nichts mehr machen. Das sind so Situationen, selbst in den Entscheidungsrunden, die natürlich ganz großartig sind, und die, denke ich, viele, viele Zuschauer immer wieder fürs Matchplay auch begeistern. Mhm.
Aber in der endgültigen Entscheidung, da ging es dann zwischen zwei Spielern hoch her, die man jetzt vielleicht nicht unbedingt da vorne gesehen hätte, die man vielleicht bei einem normalen Turnier auch nicht da vorne gesehen hätte. Aber Matchplay ist eben eine etwas andere Geschichte. Du hast es eben erklärt. Billy Horschel und Scottie Scheffler, die waren nämlich letztlich dann im Finale. Die hatten sich durchgesetzt und das waren die beiden Last Man Standing. Und am Ende stand nur noch Billy Horschel. Der hatte nämlich dann das Finale gegen Scottie Scheffler mit 2-1 gewonnen. Und das hier bei den Kollegen der European Tour gesagt.
I mean, there's so much emotion, so many turns of tides. And, you know, it was just one of those days where I didn't play very good. I didn't hit it very good, didn't feel good with my swing, and so I was just grinding it out, and I mean, I wish I would have loved to hit it better, so I would have had closer chance to make birdie. Obviously, it was a tough day, but, you know, I had two opponents I played really good today that just didn't make any putts, and I did, and that's the difference today.
Zwei Gegner, gegen die er sich durchgesetzt hat. Scottie Scheffler im Finale, aber auch im Halbfinale schon Victor Perez. Vielleicht können wir auf den erstmal eingehen, den Franzosen, der sich da unheimlich gut verkauft hat bei dem Turnier.
Ja, das ist Hammer, weil, also ich bin da jetzt ehrlich, Victor Perez ist in der European Tour Rangliste ja schon lang so weit vorne mit dabei, dass er auch, wenn auch die Berechnungen natürlich viel zu früh sind, aber dass er jetzt im Moment fest für einen Ryder Cup Teamplatz qualifiziert wäre, ist, Schrägstrich, wie auch immer, jetzt ist es erst recht mit dem Ergebnis. Und der hat zwar auch schon einen Turniersieg eingefahren auf der European Tour und alles, aber der fliegt so ein bisschen manchmal unterm Radar und ich hatte da auch schon so ein bisschen Bedenken und gedacht, ob der dann Matchplay kann. Und dann stellt sich raus, dass der tatsächlich der letzte Europäer im Feld ist, der sich da dann noch im Halbfinale mit den Amerikanern rumschlägt. Und der hat eine unglaublich tolle Performance hingelegt. Also das war wirklich unglaublich mutig und absolut, wie soll ich sagen, Matchplay geeignet. Also das scheint auch fast schon so eine Spezialität zu sein. Ich meine, der hat im vierten Finale, hat der 4-3 gegen Sergio García gewonnen. Und Sergio García, da können wir gerne auch noch mal kurz drüber sprechen, der hat eine unfassbar gute Form gezeigt. Jetzt nicht nur wegen des Asses, was ich vorhin angesprochen hatte, sondern generell, der war wirklich gut in seinen Matches dabei. Und insofern war das wirklich, war das toll. Und dann hat der Robert McIntyre mit 5-4 besiegt im Achtelfinale. Und Robert McIntyre hatte zuvor Bryson DeChambeau ausgeschaltet. Also das war wirklich eine krasse Leistung von Victor Perez. Und ich denke, dass er da eine ganz, ganz tolle Ergänzung sein wird zum Team. Weil so wie das läuft, wird er da dabei sein. Und sehr, sehr beeindruckende Performance. Scheint auch so ein Ding der Franzosen zu sein. Ne? Ich erinnere mich erneut wieder mal an Victor Dubuisson. Entschuldigung. Und der hat ja auch beim Matchplay da wirklich ganz, ganz großes Aufsehen erregt. Und ist jetzt ein paar Jahre her, jetzt kommt Victor Perez hinterher, finde ich ganz großartig. Also ich bin auch großer Fan, der hat einen ganz, ganz tollen Schwung. Das sieht so easy und leicht aus. Und verglichen mit manchen wilderen Versionen des Golfschwunges, übrigens eine von Scottie Scheffler, dessen Beinarbeit, also da ist Bubba Watson, ist da eine Statue dagegen. Ist schon bemerkenswert und Victor Perez hat da wirklich ganz, ganz, ganz tolle Skills, die er einbringt und das Einzige, was schade ist, ist tatsächlich, wenn er das Consolation Match um Platz 3 gegen Matt Kuchar gewonnen hätte, hätte er tatsächlich eine Spielberechtigung für die PGA Tour sich erspielen können und da ist er jetzt mit Platz 4 leider ganz knapp dran vorbeigeschrammt. Das ist der einzige Wermutstropfen für ihn mit Sicherheit.
Zwei Niederlagen also zum Abschluss dieses Turniers dann doch für ihn, aber eben den Eindruck, den er hinterlassen hat, den werden wir erst mal behalten, weil du hast es gesagt, er der letzte Europäer war, denn der ist dann auch ins Halbfinale geschafft hat. Im Viertelfinale, da war zum Beispiel dann ja auch Tommy Fleetwood gescheitert, eben auch gegen Billy Horschel. Wenn man das jetzt mal so sieht, Billy Horschel schmeißt auf jeden Fall mal die beiden Europäer da in den K.O.-Matches raus, dann muss man doch sagen, wäre auch einer für den Ryder Cup, auch wenn er wahrscheinlich aktuell noch nicht genug Punkte hat.
Billy Horschel meinst du
ja.
jetzt?
Ja.
Ja, auf jeden Fall. Und zwar, weil ich glaube, dass der tatsächlich auch so eine gewisse Eignung fürs Matchplay-Format hat, weil du immer wieder neu rechnest. Billy Horschel hat manchmal das Problem, dass er ein zu großer Perfektionist ist und dass der dann im Laufe der 4 Tage eines Sale-Spiel-Turniers, ja, also dass er sich dann schwer tut, angenommen, das wäre jetzt am Moving Day nicht so gut gelaufen, das dann wegzustecken, manchmal. Also es ist schon vorgekommen. Und bei diesem immer wieder neu gegen einen neuen Gegner anzutreten und wieder bei Null anzufangen, das scheint ihm zu liegen. Und dazu kommt, dass er auch so ein bisschen dazugelernt hat und eben, also am Sonntag, das waren wirklich schwierige Spielbedingungen, es war sehr windig, damit haben die auch nicht gerechnet in dieser Ausprägung. Und er hat sich dann wirklich praktisch, wie soll ich sagen, auf die Bedingungen eingelassen und ist von seinem Perfektionismus so ein bisschen abgerückt. Also er hat zum einen dann die Entwicklung bei sich selbst ein bisschen durchgemacht und zum anderen finde ich ihn tatsächlich in diesem Matchplay-Format sehr, sehr gut aufgehoben. Also das ist definitiv eine, also gegebenenfalls für einen Pick, aber es kann ja auch sein, dass der jetzt da noch richtig gute Leistungen bringt und sich da sowieso reinspielt ins Team.
Gibt ja auf jeden Fall Auftrieb, so ein erster WGC-Sieg in der Karriere. Aber du hast gesagt, eigentlich Perfektionist, aber doch mittlerweile ein bisschen lockerer. Er lässt Fünfe auch mal gerade sein, wie jetzt auch in der Vorbereitung auf das Turnier. Da hat er nämlich nicht Golf gespielt, da hat er nicht trainiert, da hat er sich ausgeruht. Da hat er mit Familie und Freunden sich getroffen in der Gegend, wo er aufgewachsen ist, in Florida, in der Nähe von oder beziehungsweise in Melbourne in Florida, da hat er ein bisschen auf dem Boot gesessen, ein bisschen geangelt, ansonsten nur rumgehangen, sicherlich das ein oder andere geistige Getränk auch zu sich genommen. Also im Grunde einfach locker gelassen, einfach entspannt. Und wenn das so am Ende dann sich auszahlt, dann scheint das zumindest für manche Phasen bei ihm eine neue Art der Vorbereitung zu sein.
Ja, meine Rede ist seit ewigen Zeiten, also das ist dieses immer wollen, immer auf Anschlag, motiviert sein, kannst du ja nicht unendlich durchhalten. Und insofern, ja, dass er da jetzt mit irgendwie null Erwartungen rangegangen ist, weil das ist auch eben so gar nicht Billy Horschel, mal überhaupt nichts zu machen eine Woche lang. Da kannst du dann eigentlich nicht erwarten, dass du in der darauffolgenden Woche noch dazu in einem Matchplay-Format, was ja noch unberechenbarer ist, dass du da den Turniersieg holst. Und dass er mit dieser völlig gechillten Einstellung dann dahin geht und sich da durch die Woche pflügt und letztendlich tatsächlich nur ein Match verloren hat, aber eben in der berühmten Vorrunde. Das ist schon sehr bemerkenswert und ja, also spricht einfach auch für die These, dass man mal wirklich einen Kopf freikriegen muss, und das hat also Billy Horschel in diesem Fall auf jeden Fall sehr gut getan.
JT Poston, der Einzige, der ihn geschlagen hat, 4-2 in der zweiten Runde beziehungsweise im zweiten Match dann der Gruppenphase. 5 gerade sein lassen hat Billy Horschel auch im Finale gegen Scottie Scheffler gemacht. Ne? Da hat er einen Putt conceded, den man jetzt nicht unbedingt conceden würde, es sei denn, man traut seinem Gegner schon fast Übermächtiges oder Übermenschliches zu.
Ja, also das war, also das so, gibt's so Momente in diesem Sport, wo du so hinguckst und so denkst, bitte? Also war mir also überhaupt nicht klar, was das sollte. Und zwar, also wir befinden uns im absoluten Finale jetzt und ja, also wir sind an Loch 2 im Finale und Horschel hatte schon irgendwie so ein bisschen in die Wicken irgendwie abgeschlagen und hatte schon zum Bogey praktisch vollendet. Und Scheffler hatte zu dem Zeitpunkt noch einen 34-Fuß-Putt, also weit über 10 Meter, zum Birdie. Was heißt, also 2 Putts zum Lochgewinn. Und Horschel hat sich entschieden, dass er mal diesen über 10 Meter Putt mit, wie gesagt, 2 Putt-Möglichkeiten zum Lochgewinn ihm einfach schenkt. Und also wirklich alle, absolut alle Kommentatoren und sonstigen, also auch mit Sicherheit jeder Zuschauer hat wahrscheinlich gedacht, so, was macht er denn da? Es gibt auch, also ich kann es nicht erklären, es gibt ja grundsätzlich unterschiedliche Spielertypen, welche die da wirklich also so putten lassen, auch wenn der eigentlich schon ins Loch reinguckt, so ungefähr. Und welche, die da großzügig sind, aber du gibst natürlich keine 10-Meter-Putts. Und vor allen Dingen war ja die Situation so, dass wir so viel Wind hatten, dass das, also erstens ist es eh schon eine 3-Putt-Distanz, gerade auch auf so einem Golfplatz. Und dann hast du noch Wind mit dazu. Und dann kommt noch dazu, dass Scottie Scheffler sicherlich ganz, ganz, ganz vieles ganz toll kann, aber er ist jetzt nicht der Wahnsinnsputter vor dem Herrn. Keine Ahnung, wie manche andere Kollegen, die bei denen du dann vermuten würdest, die machen das schon. Also es war eine völlig irrationale Entscheidung von Billy Horschel. Kein Mensch weiß, was ihn dazu irgendwie veranlasst hat. Ich persönlich habe die Interpretation, dass er einfach so, ja, Entschuldigung für das Wort, aber so pisst war wegen seines eigenen Bogies, dass er von diesem Loch wegkommen wollte. Das ist für mich die einzig mögliche Erklärung. Und gesagt hat, ja, komm, das passt dann schon, jetzt nimm und gehen wir weiter. Machen wir, also gerade dieses wieder auf Null stellen. Also auch Brandel Chambly hat gesagt, dass er die most baffling decision, I dare say, gerade sozusagen bezeugt hat, die er jemals im Matchplay gesehen hat und erzählt dann eben, also er kann es auch gar nicht fassen. Und insofern, ja, aber also sagen wir mal so, wenn Horschel nicht gewonnen hätte, wäre da noch viel mehr Aufhebens drum gemacht worden im Nachgang. Der kann nur froh sein, auch zu seinem eigenen Seelenheil, dass er das Turnier für sich entschieden hat. Weil sonst hätte er sich sehr, sehr viele Gedanken über dieses Loch Nummer 2 machen müssen.
Braucht er jetzt nicht. Er kann sich Gedanken über Loch Nummer 7 machen. Da hat er nämlich die Führung an sich gerissen und dann am Ende auch nicht mehr abgegeben. Und dann war es dann letztlich auch sein Turniersieg, sein erstes WGC. Der hatte ja bei dem ersten WGC in diesem Jahr auch immerhin schon einen geteilten zweiten Platz eingefahren. Also bei den großen Events scheint er gut unterwegs zu sein in dieser Saison. Mal gucken, wie es dann in Richtung Masters dann und Majors dann läuft bei ihm. Aber es ist sein 6. Turniersieg insgesamt in seiner PGA-Tour-Karriere im 266. Start und der erste seit 2018. Also auch eine kleine Dürre durchgemacht, was Siege anbelangt. Aber jetzt ist sie geknackt. Gucken wir mal, wie sich die ganze Geschichte dann für ihn fortsetzt. Für Scottie Scheffler war es ja auch so ein bisschen nach Hause kommen. Ne? Der ist Absolvent der University of Texas, 2018 seinen Abschluss da gemacht. Der kennt sich da auf der Ecke ganz gut aus.
Allerdings, ja, der hatte auch wirklich Besuch von fast der ganzen Familie, hat irgendwie 2 von 3 Schwestern waren da und die Eltern waren da und so. Also natürlich wirklich also vor der Haustür quasi und auch das Publikum war ja, ein wenig Publikum war ja zugelassen, war natürlich immer auch schon in den Vorrunden-Matches immer auf der Seite der Texaner, ist ja auch absolut nachvollziehbar. Und dass Scottie Scheffler das bis ins Finale geschafft hat, ist natürlich klasse. Ich meine, generell muss man kurz mal irgendwie beleuchten, dass wir die Finals dann, die letzten 4, die da noch übrig waren und um die ersten 4 Plätze gespielt haben, von der Setzliste 30, 31, 32 und 52 hatten. Also das ist schon sehr bemerkenswert. Mhm. Wie waren das? Im Viertelfinale genau war Jon Rahm der einzig topgesetzte Spieler aus den ersten 16. Ich glaube sogar, ja, im Achtelfinale schon, genau. Also Jon Rahm war der einzige, der die Vorrunde überstanden hatte, der unter den Top 16 war. Und die anderen treiben sich da eigentlich, also sogar Top 20, ich schaue hier gerade so durch, das fängt eigentlich dann bei den 30ern wieder an. Tommy Fleetwood noch als 21 gesetzter und das war schon bemerkenswert, wie viele der Favoriten da raus sind. Unter anderem auch Dustin Johnson als Weltranglistenerster, der ja eine Begegnung der besonderen Art hatte mit dem Fach Regelkunde.
Ich wollte gerade sagen, der hat Lehrgeld in verschiedener Hinsicht bezahlt.
Ob er da nächstes Mal anders reagiert, weiß man nicht. Aber es gab eine sehr kuriose Situation in seinem Vorrundenmatch gegen Kevin Na, was Kevin Na dann sowieso für sich entschieden hat. Da hat DJ geputtet und am Loch vorbei und lag dann aber jetzt also wahrlich nicht in Tap-In-Distanz und war stinkesauer und hat den Ball einfach aufgenommen. Und Kevin Na ist so irgendwie so ein bisschen eingefroren und hatte nach eigener Aussage diesen Putt halt nicht conceded und ist dann zu DJ hin und hat gesagt, du, pass mal auf, also ich habe dir den eigentlich nicht geschenkt, aber dann schenke ich ihn dir jetzt halt hinterher, weil der wäre schon reingegangen, so ungefähr. Also das ist ein bisschen kurios. Das hat er auch hinterher im Interview gesagt, was natürlich die Rules Officials dann sofort auf den Plan gerufen hat. Weil das geht nicht, da darfst du nicht und die Feinheit ist, dann wurde DJ befragt und DJ hat, ob nun gut beraten oder ernst gemeint, gesagt, also ich meine gehört zu haben, dass Kevin Na mir diesen Putt geschenkt hat und aufgrund dieser Aussage ging das Ganze nochmal glimpflich aus, weil wenn er das nicht gemeint hätte, es gab ja mal so einen Fall letztes Jahr zwischen Sergio Garcia und Matt Kuchar und da war Matt Kuchar eben also wirklich so weit weg, dass man das nicht hätte hören können, wenn es nicht über die Kameras kommt. Dann wirst du nämlich, wäre es in dieser Nah-DJ-Situation dazu gekommen, dass beide disqualifiziert worden wären von dem Turnier. Also es ist ganz interessante Geschichte und immer wieder, also das, diese Sachen mit dem Aufheben beim Matchplay, ich kann total nachvollziehen, dass da unglaublich viele Emotionen mit im Spiel sind und dass man dann auch aggressiv ist und dann denkt, Mensch, Mist und Und das wird natürlich auch viel so beiläufig dann gegeben, so ja, passt schon. Aber du musst es halt wirklich abhören. Und DJ hat auch wieder eine Standpauke bekommen, von wegen geschenktes erst, wenn man es ganz, ganz sicher gehört hat. Und bitte nicht aufheben, so. Hm. Ja, passiert auch DJ.
Passiert dem auch, passiert allen. Also da müssen alle sich noch ein bisschen. Aber das kommt vielleicht auch daher, dass so selten Matchplay gespielt wird.
Das ist, wenn die da irgendwie auf Privatrunden zocken, ja gut, ich meine, da ist natürlich noch viel unverbindlicher und da wird dann noch mehr geschenkt, aber naja, also das war jedenfalls die Regelungenauigkeit, wobei ich diese Horschel-Geschichte mit diesem 34-Fuß-Putt, den er da schenkt, die ist, glaube ich, fast, die wird noch mehr in die Geschichtsbücher eingehen, die ist noch bemerkenswerter.
Aber er hat sich's leisten können, am Ende trotzdem gewonnen. Aber zu Scotty Scheffler noch ein Wort, der hat nämlich in der Runde der letzten 16 Ian Poulter rausgeschlagen.
Ja, Hammer. Und zwar nicht knapp.
5-4.
Er hat mit 5-4 gewonnen gegen Ian Poulter. Und Ian Poulter war einer der wenigen Momente, ich glaube sogar der Einzige, der alle drei Vorrunden-Matches sauber gewonnen hat und ganz, ganz klar in seiner Gruppe weitergekommen ist.
Da hat er ja auch Social-Media-mäßig dann gesagt, warum er so eine gute Strecke hat. Er hasst es einfach zu verlieren. Das muss ihn richtig gewurmt haben dann.
Ja, also ehrlich gesagt hätte ich auch gedacht, dass das ein härteres Brett zu bohren ist für Scotty Scheffler. Aber der Typ, der hat tatsächlich mehrere Qualitäten, die ihn auch zum Matchplay da durchaus sehr befähigen. Das war noch krasser, finde ich, im darauffolgenden Match. Also die Match-Historie von Scotty Scheffler ist weitaus beeindruckender als die von Billy Horschel, wenn ich das mal so werten darf. Der hat nämlich dann im Viertelfinale das mit John Rahm zu tun gehabt. Und das war ein krasses Match, weil, also Scotty Scheffler und John Rahm sind ja nun beide nicht klein und nicht dünn. Also was ist, also wirklich sind einfach so bullige Sportler-Typen. Und das war sowieso wie so ein zwei Gladiatoren, die haben auch also gefühlt kein Wort miteinander gesprochen, weil die beide auch so fokussiert sind und gewinnen wollen und so diesen Biss irgendwie haben, was total faszinierend ist. Und John Rahm hat da durchaus auch besser Parodie geboten als Ian Poulter und hat das insgesamt ein bisschen knapper gestaltet, aber dann schlussendlich hat sich Scotty Scheffler doch 3-1 durchgesetzt. Aber das war schon sehr bemerkenswert. Und da hat Scotty Scheffler also eine ganze Portion Ryder Cup-Recken aus dem europäischen Team da single-handedly besiegt. Das fand ich sehr beeindruckend. Und auch Scheffler ist für mich ein Typ, den die unbedingt mit in das Team reinnehmen müssen, weil der auch dieses Matchplay-Gen offensichtlich hat und da beißt und sowieso durch sehr, sehr gute Leistungen schon seit geraumer Zeit überzeugt, auch Rookie des Jahres war. Und wenn man ihn dann so sieht, ich meine, was bei ihm beeindruckend ist, also die Power hatte unbestritten, seine Beinarbeit, ich hatte es vorhin schon angedeutet und mit Bubba Watson verglichen, also die ist vogelwild, das ist schon krass. Aber letztendlich, also im Durchschwung, da nimmt es ihn fast von den Füßen manchmal, weil der so dermaßen viel Kraft im Impact auf den Ball dann bringt. Ist definitiv nicht Lehrbuch, aber er bringt da einfach einen Drive mit rein, der gerade in so einem Format offensichtlich hilft. Und schade eigentlich. Also ich hätte es ihm, also nichts gegen Billy Horschel, aber ich hätte es ihm auch gegönnt, das da bei sich zu Hause dann zu gewinnen. Hat es nicht geklappt, aber Scotty Scheffler wird definitiv weiterhin auf der Bildfläche für Furore sorgen.
Davon ist auszugehen. Er ist ja auch noch jung, also er hat noch ein bisschen was vor sich. Wie gesagt, 2018 erst den Abschluss auf der Uni gemacht und es ist seine dritte Top 10 bei den letzten 5 Starts. Also da gibt es eine Entwicklung, die absolut in die richtige Richtung geht. Es gab ja noch ein anderes Turnier auf der PGA Tour in dieser Woche im Schatten des WGC, dieser gemeinsamen Veranstaltung von European Tour und PGA Tour, gab es ja auch noch das Corrales Punta Cana Resort and Club Championship in der Dominikanischen Republik mit 3 Millionen US-Dollar ein bisschen weniger stark alimentiert, aber trotzdem die Chance natürlich für die Spieler aus der zweiten Reihe, sich nach vorne zu spielen.
Ja. Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Nur Golf auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.